herzlich willkommen und hallo zu Folge 136 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute sind wir nur zu dritt, der Tim ist nicht dabei, aber der Jan ist dabei. Hallo.
Hallo zusammen.
Und der Moritz, hallo.
Guten Abend.
Und auch von mir ein Hallo vom Lukas. Ja, wir schauen nach draußen in den Regen. Es ist grau und es ist Ende Juli. Was könnte es Besseres geben, als über Fortuna zu sprechen? Und die Fortuna ist ja auch mit einem Auftaktsieg in diese Saison gestartet, in die Saison der Männer. Aber es gibt ja eben in diesem Jahr nicht nur die Saison der Männer, sondern eben auch die der Frauen.
Genau, so sieht's aus. Und ich lese jetzt ein paar Namen vor. Und zwar Tabea Burgmeier, Amano Misaki, Hanna Schwertner, Isabel Blome, Lucy Felicias Bonkart, Nele Enulat, Lucy Hahn, Clarissa Kilian, Tomoka, Elisabeth Stumpf, Elisa Bivolaco, Iliana Maria Christopher Ridu, Elisa Frese, Celine Harrer, Josephine Hirl, Linda Noll, Mareike Rönicke, Charlotte Schumacher, Sarah Sudlu, Amina Saui und Lilly Hahn. Das sind die Spielerinnen der ersten Fortuna-Frauenmannschaft, die am Sonntag ihr erstes Testspiel gegen die Niederrhein-Ligisten von SG Karst gespielt haben und 2-4 verloren haben. Aber der Auftakt ist gemacht für die Fortuninnen, die ja quasi also es ist eigentlich fast schon zweifelhaft, dass ein Verein, der nach der Glücksgöttin benannt ist, so lange auf eine erste Frauenfußballmannschaft verzichten musste. Nun sind sie da und wenn ihr diese Fortuna-Frauenmannschaft stärker verfolgen wollt, dann sei euch gesagt, am 27.08., also ist es noch etwas hin, ist der Saisonauftakt auswärts bei der DJK Tusa 06-3 in der Kreisliga Frauen Gruppe 1 und das erste Heimspiel der Fortuna Frauen dann am Sonntag, den 3. September gegen die DJK Spointfreunde Geresheim. Anstoß ist um 15 Uhr und ihr habt uns ja die letzten Jahre immer gehört und ihr wisst, dass unser Fokus auch in Bezug auf die Herrenabteilung sehr stark auf der ersten Mannschaft der Herren liegt. Also wenn ihr euch für die zweite interessiert, dann wart ihr bei uns eher nicht an der besten Adresse und auch für die Jugendabteilung der Fortuna. Das liegt einfach daran, es ist ein Hobbyprojekt. Wir haben wenig Kapazitäten, um uns mit dem Gesamtverein auseinanderzusetzen. Wir versuchen immer wieder den Blick über die erste Herrenmannschaft zu werfen und da zu diesem Blick über diese ersten Herren gehören nun auch die erste Mannschaft der Fortuna Frauen oder das erste Team, weil ich glaube, Mannschaft sollte man da nicht sagen. Das passt irgendwie vom Wortstamm nicht mehr so gut. Aber das Team der Fortuna Frauen, die jetzt schon getestet haben und dann ab 27.08. in den Regelbetrieb der Kreisliga einsteigen. Wir wünschen viel Erfolg bei der Vorbereitung und hoffen natürlich auf eine sportlich und auch sonstig gute Entwicklung dann in der nächsten Saison. Wie gesagt, wir können nichts versprechen und wir wollen nichts versprechen, was unsere Berichterstattung zu der Frauenmannschaft angeht. Aber im Blick haben wir sie auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall ein ganz hervorragender Schritt, dass das jetzt endlich umgesetzt worden ist. Und mal sehen, inwiefern wir da irgendwie immer ein Auge drauf haben werden jetzt in der kommenden Zeit. Okay, ich würde sagen, wir kommen dann jetzt erstmal für heute zu dem Kernthema unseres Podcasts zurück der letzten Jahre. Und das ist halt eben einfach immer die erste Herrenmannschaft gewesen. Und die hat das erste Spiel der neuen Saison gegen Hertha BSC Berlin zu bestreiten gehabt und am Ende mit 1-0 gewonnen. Das Topspiel am Samstagabend 20.30 Uhr. Die Bühne war auf jeden Fall gerichtet. Wie habt ihr denn überhaupt das Spiel verfolgt? Moritz, ich weiß ja, du warst mit mir zusammen im Stadion. Wie war es denn bei dir, Jan?
Ich habe das Spiel ohne Ton verfolgt in einem abgedunkelten Zimmer am Timmendorfer Strand oder in Timmendorfer Strand an der Ostsee. Ein Kleinkind schlief unweit des Fernsehers und es durfte wenig Geräusche gemacht werden. Deswegen auch der Ton aus und auch mein quasi Ton war aus. Also ich saß da, habe auf kleine Notizzettel in der Dunkelheit so Kommentare verfasst und bin jetzt sehr gespannt, ob ich diese Schrift noch lesen kann. Aber ja, verpixelt bei Sport 1, aber ich glaube, das Relevanteste habe ich hoffentlich mitbekommen.
Das heißt, es gab auch den absolut tonlosen Jubel beim Ginchek-Tor und wer dich kennt, weiß ja auch, dass wahrscheinlich sehr, sehr viel tonlos geflucht worden ist.
Also es war einfach eine völlige Selbstbeherrschung. Beeindruckende Leistung meinerseits.
Hervorragend. Moritz, wie war es für dich, endlich nach so vielen Wochen mal wieder ins Stadion zu fahren? Dazu war ja wirklich auch einiges geboten mit einem namhaften Gegner, 40.000 Zuschauern in der Arena und so weiter.
Also erstmal hatte ich einfach so richtig Bock. Ich finde es irgendwie schon verrückt, wie kurz dann doch diese Sommerpause ist. Und vor allem stand ja bei uns auch ein Schritt an der Jahr um Jahr immer wieder diskutiert wurde. Und zwar haben wir den Block gewechselt. Da war ich schon auch so ein bisschen nervös, so ob ich mich, also wir sind wieder in den 42er, wo wir ja auch früher mal waren. Und wir haben es ja wirklich Jahr um Jahr diskutiert, ob wir den Block wechseln sollen oder nicht. Und jetzt haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe für. Vor allem waren wir, glaube ich, einfach ein bisschen, hatten nicht mehr so Lust auf die Fahnen vor uns.
Und ja, gerade so mit zunehmendem Alter kommt das ja irgendwie einfach vielleicht immer mehr zu tragen.
Weiß ich nicht genau. Also vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Podcast zu tun, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass man zu häufig in der Situation war, zu sagen, naja, und dann gab es wahrscheinlich einen Abschluss aus der Nähe des 5-Meter-Raums. So genau konnten wir das leider nicht sehen. Weiß ich nicht, vielleicht hat man da noch ein bisschen mehr dann gemerkt, wie viel man eigentlich verpasst durch das Podcasten. Aber ja, wie gesagt, in unserer Dauerkartengruppe gab es diese Diskussion schon länger. Was natürlich dazu jetzt geführt hat, dass wir so weit weg vom organisierten Support sind wie ja, selten bis niemals bisher, oder? So in unseren letzten 10, 15 Jahren Fortuna.
Ja, ist lange her auf jeden Fall. Aber ich finde, den Platz haben wir uns da eigentlich ganz, ganz gut gewählt. Schon irgendwie noch nah genug dran am Geschehen auf dem Platz, nah genug am Support. Und man hat irgendwie alles ganz gut im Blick. Auch die gesamte Süd hat man irgendwie aus dem Augenwinkel im Blick. Und wir haben auf jeden Fall auch das ganze Spielfeld endlich im Blick. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das hier quasi für diese Analysetätigkeiten wirklich der richtige Move gewesen ist. Ich dachte eigentlich erst, dass das gar nicht so viel ausmacht, aber wir standen ja sonst direkt hinterm Tor, weswegen man eigentlich ja zumindest nicht in der Tiefe, aber in der Breite doch recht gut erkennen konnte, was passiert. Und da das hat mich jetzt am Samstag ein bisschen gekostet irgendwie. Also da muss man sich vielleicht irgendwie auch erstmal ein bisschen gewöhnen. Aber mein Eindruck war, was bestimmt auch mit diesem Perspektivwechsel zusammenhängt, aber da wollte ich jetzt irgendwie auch nochmal Jan fragen, wie er das empfunden hat, dass das Spielfeld von beiden Teams unglaublich, unglaublich eng gemacht wurde. Also dass quasi der Abstand zwischen Abwehrkette und erste und letzte Offensivreihe, dem Stoßstürmer sozusagen, dass der relativ eng war. Aber es kann natürlich auch wirklich daran gelegen haben, dass es einfach jetzt dieser neue Perspektivwechsel gewesen ist. Kann man da überhaupt irgendwie am Fernsehen, wo ja dann oft auch so eine Totale gar nicht richtig eingefangen wird, was dazu sagen, Jan?
Das Problem, dass die Perspektive der Kamera da schwierig ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es für Hertha BSC in der ersten Halbzeit auf jeden Fall gegolten hat. Und für die Fortuna mit Abstrichen, aber vielleicht kommen wir da in der weiteren Analyse drauf, weil da weiß ich nicht, ob die Nähe zwischen der spielaufbauenden Abwehrreihe und der davor befindlichen Mittelfeldreihe nicht ein wenig zu groß war in Teilen der ersten Halbzeit. Das natürlich nichts dafür dagegen sagt, dass insgesamt das mit Spielern besetzte Feld nicht doch irgendwie enger gezogen war, als das vielleicht in anderen Spielen der Fall war. Aber also die Hertha hat sehr darauf angelegt, wenig Raum zur Verfügung zu stellen. Ja.
Ich würde aber ganz kurz noch auf die Choreo eingehen. Die war ja sehr schick, die konnten wir sehr wunderbar auch von unserem Platz begutachten, sonst ist man ja da immer drunter. Herr Jobst hat gesagt, er kann da keine Kritik erkennen. Was denkt ihr denn?
Ja, ganz klar. Also ganz klar mit dem Augenzwinkern gesagt, worauf man auf jeden Fall als organisierter Fan irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten das Auge drauf haben wird. Und ja, wie gesagt, halt mit so einem kleinen Augenzwinkern fand ich sehr passend und trotzdem irgendwie absolut stimmungsvoll und dem Anlass irgendwie gerecht, das transportiert, was man da irgendwie auch aussagen wollte, fand ich sehr gut.
Dass man bei dem kein Preis ist so hoch Ticketpreise mitlesen konnte, egal in welche Richtung, ist, glaube ich, tatsächlich auch im Kontext dieses ersten Spieltags, wo ja zum Teil oder zum Beispiel bei dem Freitagsspiel der Hamburger ja auch auf Ticketpreise verwiesen worden ist, und zwar in die viel zu hohen Ticketpreise beim Hamburger Sportverein. Ich glaube, in dem Kontext ist das durchaus da reinzulesen, bei den Bannern von solchen Choreografien.
Ich hätte noch eine weitere Frage jetzt irgendwie dazu, wie so dieses Erleben des Spiels überhaupt irgendwie angekommen ist bei euch. Wie fandet ihr denn, wie die neuen Trikots so gewirkt haben? Also jetzt sowohl am Bildschirm als auch irgendwie im Stadion.
Ich fand es ganz, es war insgesamt ein ästhetisch sehr ansprechendes Bild. Also die Fortuna fand ich ganz gut. Muss aber auch sagen, dass dieses sehr unifarbene, ohne Sponsoren Logo auf Trikot der Hertha auch irgendwie ihren Reiz hatte. Also es war ein optisch ansprechendes Bild, zumindest was die Trikots anging. Andere Aspekte des Fußballs mögen da nicht so mitgehalten haben.
Ich fand es da sehr, vielleicht auch so ein bisschen immer noch wegen dieser Bayern-Referenz, die man so im Hinterkopf hat. Aber also erstens sieht das Trikot von Hertha natürlich super aus, weil nicht irgendein Scheiß da noch auf der Brust ist. Zweitens hatte ich das Gefühl, jetzt die Fortuna-Trikots, das wirkt sehr professionell, also so auch optisch sehr professionell. Das mochte ich irgendwie. Sieht so ernst nach einem ernsthaften Fußballverein aus und hat irgendwie was. Also ich mochte es sehr gerne.
Ja, ich fand auch, dass es jetzt dann irgendwie quasi im Einsatz auf jeden Fall irgendwie besser ausgesehen hat. Irgendwie noch ein bisschen organischer sich dann irgendwie auch in diesen ganzen Hintergrund mit dem Stadion irgendwie eingepflegt hat. Das ist gut rübergekommen und das ist auch eine gute Nachricht, weil da ja mittlerweile jetzt auch das dritte Trikot der Fortuna veröffentlicht worden ist, muss ich sagen, ich möchte bitte nur dieses Trikot sehen, nur das erste Trikot, die anderen beiden gefallen mir wirklich gar nicht und würde mich freuen, wenn man die wirklich nicht so häufig einsetzt.
Ist auch durchaus nochmal eine Abstufung vom zweiten aufs dritte Trikot, will ich sagen. Aber gut,
ja, wir lassen es mal sein mit den ganzen Begebenheiten drumherum und widmen uns mal dem Spiel an sich. Zunächst stand da natürlich ein bisschen die Frage im Raum, mit welcher Elf wird Daniel Thun in dieses Spiel reingehen? Und ich glaube, so richtig viel zu entscheiden hatte der ja auch gar nicht, weil ja, es hatte sich ja wirklich jetzt auch nicht allzu viel geändert zur letzten Saison, besonders auf der Zugangsseite. Die Bank war ja dafür, dass es der erste Spieltag war, dann ja doch eher vielleicht ein bisschen dünner. Und folglich hat Daniel Thun sich dann auch dafür entschieden, gar keine Neuzugänge einzusetzen. Ist also mit 11 Spielern in dieses Spiel gegangen, die auch letzte Saison schon im Kader der Fortuna standen. Ich glaube, letztendlich eigentlich auch keine Entscheidung, wo man sagen muss, boah, das hat einen jetzt super überrascht oder das hätte man komplett anders gesehen, sondern glaube ich gerade auch bei so einem Spiel, erster Spieltag gegen Hertha, dass man da irgendwie die Leute nimmt, die halt irgendwie schon einiges gesehen haben, die schon miteinander gespielt haben und so weiter, bei denen man einfach weiß, was man bekommt oder was man bekommen könnte und vielleicht dann die Neuzugänge etwas behutsamer irgendwie in diesen Zweitliga-Zirkus reinwirft. absolut nachvollziehbar, oder nicht?
Ja, und es ist ja auch eigentlich genau das Fund, das man gegen die Hertha hatte in der Situation. Also während Hertha sich immer noch findet und finden muss, ist das ja bei der ersten Mannschaft der Fortuna, die weder auf noch abgestiegen ist, relativ erwartbar, dass da vielleicht mehr Automatismen, dass da mehr ein Zusammenspiel funktioniert, als vielleicht bei der Hertha. Ob, wenn man darauf gehofft hat, dass es da bei der Hertha Probleme geben würde, war man zumindest in der Defensive, glaube ich, enttäuscht, weil das hat man da nicht gesehen, dass das da nicht zusammenlaufen würde. In der Offensive vielleicht eher bei der Hertha, aber klar, wenn man drüber nachdenkt, ich war trotzdem enttäuscht. Also ich hätte gerne natürlich gerade nach den euphorischen Berichten, die man vorher gesehen hat, Janik Engelhardt gesehen natürlich von Anfang an, aber das ist auch völlig nachvollziehbar, dass man das erstmal nicht macht. Es gab trotzdem irgendwie einen Spieler, selbst wenn der nicht nominell neu war im Kader, auf den ein besonderes Augenmerk zu legen war, das war Jordi de Weijs, der ja letzte Saison wirklich eine schwierige Saison hatte, der diese Saison einen Neustart hinlegen möchte und auch hinlegen muss, weil darüber hatten wir ja in der letzten Folge auch gesprochen, die Kadertiefe auf der Innenverteidigerposition nicht allzu dicht ist. Und auf den hat man gerade in einer Anfangsphase schon ein besonderes Augenmerk gelegt. Und ich muss sagen, dass ich bezüglich bei Jordi de Weijs relativ bald zumindest keine so großen Sorgen mehr gemacht habe, was so die Rolle im Spielaufbau angeht, weil die hat er mit einer gewissen Souveränität dann auch gemeistert und auch defensiv, außer dann so ein kleiner Wackler in der zweiten Halbzeit, war das eigentlich auch sehr souverän.
Ja, ganz spannend, dass du das mit dem Spielaufbau ansprichst. Da kam mir, glaube ich, wirklich auch eine besondere Rolle zu. Ich glaube, Tune und auch die ganze Mannschaft sind da, glaube ich, sehr, sehr froh, wenn es dann einfach noch einen weiteren Linksfuß in der linken Hälfte des Spielfeldes gibt, gerade eben im Spielaufbau, der dann halt einfach auch mal einen guten Ball mit links spielen kann, um halt Passwinkel zu verändern, um generell irgendwie Winkel auf dem Spielfeld zu öffnen. Und das hat er dann auch gemacht und musste er auch viel tun, weil Hertha ihn ja besonders in der ersten Halbzeit bewusst freigelassen hat. Also man hatte klar Hoffmann als den besseren Aufbauverteidiger identifiziert und hat dann eben ja, de Weijs immer freigelassen und ihn dann halt eben entscheiden lassen. Und das hat auch dafür gesorgt, dass Fortuna da auch erstmal relativ wenig gefährlich geworden ist. Ich weiß nicht, ob das anders gewesen wäre, wenn man es mehr über Hoffmann versucht hätte, weil einfach Hertha das auch sehr, sehr gut gemacht hat. Genau wie, weil sich die Mannschaften ja auch extrem neutralisiert haben. Aber die Entscheidungen standen dann eben auf de Weijs zu. Der hat das halt wirklich ruhig und routiniert gemacht. Kann man auch sagen, anders als oftmals in der letzten Saison. Aber wirklich gut ins zweite Spieldrittel ist die Fortuna halt eben auch nicht gekommen. Es wurde dann halt erst etwas besser, als man Ao Tanaka zurückgezogen hat für den Spielaufbau, der dann immer wieder abgekippt ist. Also so wie das State of the Art vor 10 Jahren im deutschen Fußball gewesen ist, wie das natürlich immer noch viel gemacht wird, aber einfach das ganz typische Abkippen des bald stärkeren Sechsers eben in die linke Aufbauhälfte neben die Innenverteidiger. Das hat dann dafür gesorgt, dass man das irgendwie ein bisschen besser hinbekommen hat. Aber es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass dann einer im Mittelfeld gefehlt hat. Das hätte dann vielleicht Appelkamp so ein bisschen ausfüllen müssen. Der konnte das allerdings besonders in der ersten Halbzeit, fand ich nicht so besonders gut. Also der ist mir ehrlich gesagt kaum aufgefallen.
Ja, aber ich finde,
Sag du mal, Jan, du vom Fernseher.
Also ich würde da halt tatsächlich die Einzelspieler ein bisschen rausnehmen wollen. Also wenn du jetzt sagst, du hast es auch schon angedeutet, de Weijs konnte da halt irgendwie nicht den Akzent setzen. Meines Erachtens lag das nicht an de Weijs. Und ich möchte ihm unterstellen, dass er hat ab einer gewissen Phase auch mal riskantere Bälle gespielt, die größtenteils angekommen sind oder zumindest keinen Schaden verursacht haben, auch mal eine Seitenverlagerung, einen scharfen Ball versucht nach vorne zu bringen. Ich glaube, das hätte mit Hoffmann genauso ausgesehen. Und klar, fehlt dann einer, wenn man halt einen Mittelfeldspieler zurückzieht. Aber ehrlicherweise war das Mittelfeld und damit auch Shinta Appelkamp in der ersten Halbzeit allein durch die Hertha völlig abgemeldet. Und es gab immer so ein paar im Fernsehen so ein paar schöne Schnitte zur Seitenbank und man sah irgendwie in der Anfangsphase Paul Dardai in seiner ganzen Paul Dardai-Haftigkeit mit diesem blauen Jogginganzug, Oberteil und der schwarzen Mütze und man wusste sofort, okay, der ist nicht hier, um irgendwelche Experimente zu machen. Der ist einfach hier, um sein Ding durchzuziehen. Und das heißt einfach, die Hertha wird nicht das attraktivste Spiel in der Geschichte des Vereins hinlegen heute, sondern es wird sehr, sehr mühselig. Und das haben die dann auch geschafft. Und der Plan der Fortuna in der Anfangszeit, in der ersten Halbzeit, ist überhaupt null aufgegangen, weil die Hertha es im Kollektiv der Fortuna unmöglich gemacht hat.
Aber umgekehrt halt eben auch ganz genauso. Ne? Ich meine, ja. Daniel Thun und Paul Dardai sind ja auch, glaube ich, Trainer, die so von ihrem gesamten Ansatz her jetzt nicht grundverschieden irgendwie über Fußball denken. Und dann auch mit so einer etwas schwierigen Situation wie Daniel Thun, der ja auch einfach sagt, dass die Mannschaft noch ein anderes Gesicht bekommen muss und wird, weil da einfach noch ein paar Leute fehlen. Paul Dardai, der ja auch einfach die viel, viel schwierigere Situation gerade noch zu meistern hat, dass die einfach dann in so einem Augenblick halt auf ein Spiel schauen und sagen, okay, wir machen erstmal genau die Sachen, die wir im Augenblick halt mit dem, was wir haben, gut machen können und machen auf jeden Fall kein bisschen mehr und nehmen hier kein krasses Risiko. Das darf einen dann wirklich auch nicht überraschen. Ich fand interessant, dass Thun gesagt hat, dass der Plan eigentlich war, dass man mit den Innenverteidigern derart aufbauen wollte, dass man halt immer, wenn man einen frei bekommen hat, dass man halt quasi Lücken im Mittelfeld so aufziehen wollte, dass dann die Innenverteidiger auch immer zur Mittellinie andribbeln sollten. Da hat Fortuna ja eigentlich jetzt gerade denjenigen Innenverteidiger, der das in der letzten Saison am besten konnte, weit am besten konnte, mit Klara abgegeben. Derjenige, der das im Augenblick eigentlich am besten tun sollte, ist Jamil Siebert. Der saß ja erstmal auf der Bank, auch verständlicherweise. Deswegen finde ich das interessant, dass man das gewählt hat, weil ich da eigentlich weder De Weijs noch Hoffmann stark genug sehe, um das wirklich zu machen. Die haben auf jeden Fall in anderen Bereichen ihre Stärken. Und letztendlich hat man es dann ja auch eigentlich gar nicht gesehen. Oder habe ich da schon wieder eine oder zwei Szenen vergessen? Ich glaube nicht, aber man hat ja, glaube ich, generell einfach sehr, sehr wenig von dem offensiven Plan gesehen, den beide Trainer halt letztendlich für dieses Spiel entworfen haben, eben weil letztendlich auch die defensiven Pläne, die sich beide überlegt haben, so gut und so diszipliniert umgesetzt wurden.
Ja, genau. Aber ich würde nochmal zu dem Spielaufbau gehen. Also wir hatten ja im Stadion darüber gesprochen, wow, Tanaka reißt es so an sich und so. Und ich hatte das Gefühl, im Nachgang eben auch wegen dieser Aussagen von Daniel Thun und so, was den Plan anging, dass man eben schon eher mit Kastenmeier und den zwei Innenverteidigern aufbauen wollte, dass Tanaka sich gedacht hat, ja, die kriegen halt keinen Ball hier in die Mitte zu mir, also lasse ich mich mal zurückfallen und versuche ich mal das zu regeln. Ich glaube, das war nicht so richtig der Plan. Es wurde ja dann auch irgendwann umgestellt, da war eindeutig Cello dann wieder weiter hinten und in der zweiten Hälfte noch mal deutlicher zu sehen, aber da kommen wir vielleicht gleich zu, da gab es ja dann ein bisschen Veränderung tatsächlich. Genau, aber ich hatte eher so im Nachgang, hatte ich eher das Gefühl, dass der Plan eben so offensichtlich nicht funktioniert hat, weil eben dieses Mittelfeld ja irgendwie von Hertha komplett zugestellt wurde und dass sich da eben Tanaka im Sinne eines Spielmachers gedacht hat, so, ich reiß das Spiel jetzt mal ein bisschen an sich. Der hat ja dann auch keinen Scheiß gebaut oder so, aber es ist halt dran, trotzdem sind da ja keine Offensivaktionen draus wirklich entstanden.
Die einzige der ersten Halbzeit ist daraus entstanden. Also dieser lange Ball auf Klaus, der dann weitergeleitet wird, das entsteht aus Ao Tanaka, den dreht auf und spielt sofort vertikal. Also diese einzige Gelegenheit, die dann auch in sämtlichen Highlights nicht fehlen darf, weil das die einzige Szene im ersten Halbzeit war, die entsteht aus so einer Tanaka-Situation. Aber aus diesem ganzen, also ich meine, das im Nachhinein dann, das war auch wichtig, dass Thun das erklärt hat, weil ich habe mich schon gefragt, was ist eigentlich deren Plan? Ja klar, Kastenmeier ist wichtig und dann über die Innenverteidiger, aber wie es dann weitergehen soll, war überhaupt nicht klar. Und ich habe zwischendurch gedacht, ist halt deren Plan vielleicht lange Bälle auf Daniel Ginczek, der den dann ablegen soll? Was in maximalst nicht funktioniert hätte, weil die Hertha Innenverteidiger Kempf und Leistner, die haben halt alles weggeräumt, vor allem hohe Bälle, die auch nur irgendwie in deren Nähe kamen. Also die waren ja wirklich sehr zweikampfstark und haben Daniel Ginczek gar nichts sehen lassen in dieser ersten Halbzeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Szenen der überhaupt hatte. Der war völlig abgemeldet von den beiden. Und da war schon auch so eine gewisse Frustration bei mir, weil ich dachte, okay, ich erkenne einfach nicht, was die hier machen wollen. Und dann das Einzige, wo es mal eventuell hätte gefährlich, oder wo man gemerkt hat, okay, die kommen wenigstens in die gegnerische Hälfte, waren dann so Bälle die Linie lang, ja, auf Ioa oder halt auf die Außenverteidiger. Aber da waren diese Außenspieler, Klaus und Ioa, waren immer alleine, egal wer der Außen den Ball hatte, hatte keine Anspielstation, musste quasi dann alleine so gucken, wie man das Heil im Zweikampf sucht. Und das lief überhaupt nicht. Der Ball war dann relativ schnell weg. Und es gab ganz wenige Situationen, wo man vielleicht mal so einen Schnittstellenpass hätte spielen können, um einen Außenspieler in Position zu bringen. Aber da fehlte dann das Tempo. Und der Pass war dann auch zu ungenau. Also diese erste Halbzeit war maximal frustrierend. Es gab keine Torraumszenen. Es gab nicht die Ahnung und die Idee davon, wie überhaupt hier irgendwas entstehen soll. Ja, es waren halt zwei Mannschaften, die sich völlig neutralisiert haben. Es war sogar eher so, würde ich sagen, dass Hertha näher dran war, irgendwie ein Glücks 1-0 zu machen, als die Fortuna in der ersten Halbzeit.
Ja, das fand ich ehrlich gesagt auch, weil Hertha hatte eine Waffe, die immer wieder gefährlich aussah, und das war die rechte Seite. Einmal mit Martin Winkler vorne, der, glaube ich, eine ganz gute Schnelligkeit hatte, aber vor allen Dingen mit dem Mann hinter ihm auf der Rechtsverteidigerposition mit Devasio Sefauk. Den habe ich extra nochmal gegoogelt, weil der mir so gut gefallen hat, weil der einfach unfassbar schnell war. Also sowohl einfach vom Speed als auch mit seinen Richtungswechseln. Da hat der zweimal, wenn der da wirklich Platz bekommen hat und der Ball verlagert wurde, Nicolas Gavoury halt komplett aufs Eis geschickt und den einfach rausgenommen. Da hat er eigentlich auch her, also dadurch hatte er, glaube ich, auch Sefauk irgendeinen Distanzschuss aus 20 Metern, der einfach nicht so gut genommen war. Aber eigentlich war das, glaube ich, die einzige größere Chance in meinen Augen irgendwie im ersten Durchgang. Da konnte man wirklich sehen, dass das irgendwie noch, dass das halt auf jeden Fall irgendwie mal klappen könnte, wenn man da schnell umgeschaltet hat. Ich meine, auch die linke Seite mit Rehse hat man ja auch noch jemanden, der da sehr, sehr schnell ist. Also Hertha hat auf jeden Fall einiges an Speed, das hätte halt irgendwie funktionieren können. Aber gerade diese rechte Seite blieb halt irgendwie immer wieder gefährlich, hat dann aber letztendlich auch dafür gesorgt, dass Emma sich auch immer, ja, sich ein bisschen mehr noch um CV dann gekümmert hat, und der hat das dann auch wesentlich besser verteidigt bekommen, wenn es mal wirklich auf ein reines 1 gegen 1 ankam, als Nicolas Gavoury. Und so richtig gefährlich ist das dann letztendlich dann im Laufe des Spiels irgendwie auch nicht mehr geworden, aber das war zumindest irgendwie so das, was ich erkennen konnte, was Hertha tun wollte.
Ja, und Winkler musste dann ja in der 29. Minute raus und wurde für einen von diversen Dardais ersetzt, durch einen der diversen Dardais ersetzt. Palko Dardai, der, wie man dann ja in der Nachspielpressekonferenz vom Vater erfahren hat, auch in Gesprächen mit Fortuna Düsseldorf war, bevor er sich dann doch für die Hertha entschieden hat.
Die Story ist ja eher, dass die Hertha dann, weil sie davon Wind bekommen hat, ganz schnell eingeschritten ist und das verhindert hat.
Ja, es so gab aber zumindest so. Genau. Aber es gab aber zumindest Kontakt.
Ja, also ich muss sagen, so richtig. ja, also wenn wir jetzt wirklich schon bei der, Halbzeit sind, dann muss ich da jetzt mal kurz meckern. Zwar, ich weiß nicht, ob das am Fernsehen irgendwie auch so rübergekommen ist, aber ich meine, wir haben jetzt natürlich auch gerade die letzten 20 Minuten wahrscheinlich ziemlich gemeckert, dass es ein langweiliges Spiel war, dass es keine Spielszenen gab, dass man nicht so guten Plan erkennen konnte. Aber ich finde, was man halt auf jeden Fall der Mannschaft nicht vorwerfen konnte, ist, dass sie nicht wollte und dass sie sich nicht bemüht hat. Und dass dann halt wirklich in der Arena nach den ersten 45 Minuten Saison sich Leute rausnehmen, eine Mannschaft auszupfeifen, die wirklich auch jeden Meter beackert hat und da komplett hervorragend Meter gemacht hat, gekämpft hat, das hat mich richtig geärgert. Ich weiß nicht, Moritz, dir ging es ja wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, absolute Frechheit, kann ich anders nicht sagen. Und was ich mich ein bisschen gefragt habe, ob das aus der Kastenmeier-Gegner-Ecke der Fortuna-Fans kam, weil es fing an, just natürlich, also es war in der Situation kurz vor Pause bei so einem Spielaufbau oder schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wieder Spielaufbau hinten rum, und dann kriegt Kastenmeier den Ball und dann fängt das Gepfeife an. also weiß nicht, vielleicht hat es auch nichts mit der Person Kastenmeier zu tun, aber ich habe ja das Gefühl, dass es eh schon so sehr harte Front gegen ihn gibt in Teilen der Fanszene und dass die sich dann gedacht haben, da müssen wir jetzt mal pfeifen, weil steht ja noch 0-0 und hatte ich mir anders überlegt. Ich weiß es nicht, aber finde ich auf jeden Fall total daneben. Absolut. Hat man es im Fernsehen gehört?
Ich habe ja ohne Ton gehört. Geschaut. Ich hatte ja keinen Ton. Es ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Außerdem wird das ja wahrscheinlich sowieso meistens dann irgendwie von so einem Schwall an Werbeblockmusik irgendwie erdrückt oder so. Aber
ich habe das
gar nicht mitbekommen zu haben.
Ich habe aber auch Olli Reck als Co-Kommentator verpasst. Ich habe ihn nur sehen können dann bei der knallharten Analyse, aber nicht hören. Das
kann jetzt natürlich auch niemand was von uns dazu sagen, ob das gut ist oder schlecht, dass man das verpasst hat.
Nein.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, von wegen gut oder schlecht und Oliver Reck, wir hatten auch dann noch eine kleine Zeitinformation. Moritz und ich hatten auch, als wir ihn halt von der Tribüne aus gesehen haben, glaube ich, auch noch eine ganz kurze Mini-Diskussion, wie man denn eigentlich die Oliver Reck-Zeit bei Fortuna bewerten sollte. Aber das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Aber da waren wir auch, glaube ich, ähnlich ahnungslos, ob man das jetzt irgendwie als neutral, als gut oder als schlecht irgendwie bewerten sollte. Von daher. Ja, hat das vielleicht einfach mit dieser Personalie allgemein zu tun.
Ich möchte diese Oliver Reck-Zeit auch niemals ohne Tim besprechen.
Das stimmt.
Das wäre diesem Podcast nicht würdig, das zu thematisieren länger, wenn Tim nicht dabei ist.
Ja, dann würde ich sagen, dann finden wir nämlich jetzt hier auch ganz schnell die Ausfahrt und machen weiter in Halbzeit 2. Und ich glaube, in allerbester Paul Dardai, Daniel Thun-Manier wird natürlich nach so einer Halbzeit auch auf gar keinen Fall irgendwas geändert, weil beide sagen, okay, offensiv ging jetzt nichts, aber defensiv ist das eigentlich genau das gewesen, was wir uns vorgestellt haben und so machen wir erstmal weiter.
Also ich weiß gar nicht, ob du jetzt hier Daniel Thun nicht ein bisschen Unrecht tust, weil ich glaube, die spielphilosophisch denkt der nicht so wie Paul Dardai. Ich glaube, dass der vom Pragmatismus her wie Paul Dardai denkt. Ja, genau, das habe ich mir also auch gedacht, aber ich wollte das nur mal klarstellen, nicht, dass man quasi Thun als Dardaisten im Abwehrbollwerk aufbauen versteht. Aber ja, als Pragmatiker. Aber ich glaube, er hat es ja nach dem Spiel gesagt, dass man den Spielaufbau jetzt schon stärker auf die Außen verlagern wollte und das war auch zu sehen, meines Erachtens nach, weil die Fortuna gleich ganz gut rausgekommen ist. Es kann natürlich auch Zufall sein, dass es halt geklappt hat, weil Hertha vielleicht noch nicht so stand und so weiter und so fort. Ja, und ich habe mir nach den ersten Szenen zwischen Klaus, Tanaka und Schinter auch Momentaufnahme-Fragezeichen hinter diese Szenen geschrieben. Aber es gab dann durchaus Szenen, wo eben vor allem die in der ersten Halbzeit gar nicht zu sehenden Mittelfeldakteure, zum Beispiel Schinter Appelkamp, stärker in Szene gesetzt worden sind und auch Ao Tanaka sehr viel höher plötzlich auftauchte mit Ball am Fuß. In der 47. Eine schöne Szene von ihm, wo er einen richtig guten Pass in den 16er spielt und so weiter und so fort. Also die Fortuna kam gut raus und jetzt kann man natürlich sagen, dieses Tor, das dann Ginczek erzielt, ist vielleicht auf die gesamten 50 Minuten Spielzeit so ein bisschen aus dem Nichts. Aber für diese Anfangsphase, und auch wenn man da vielleicht ein bisschen viel hineininterpretiert in diese Anfangsphase der zweiten Halbzeit, war das schon irgendwie nicht aus dem Nichts, sondern die Fortuna hatte einfach mehr Akzente in der gegnerischen Hälfte, etwas, was vorher einfach gar nicht der Fall war.
Absolut. Und also auch Daniel Thun hat gesagt, wir hatten dann mehr Balltempo, das hast du gemerkt. Und ja, was ich mir auch gedacht habe, eben, du sprichst es an, Tanaka plötzlich in anderen Räumen, aber Szene Appelkamp, Tanaka, Klaus. Ich habe das Gefühl gehabt, dadurch, dass in der ersten Halbzeit vielleicht die Räume von Hertha immer sehr dicht gemacht wurden, ist man das Risiko ein bisschen eingegangen, eben auf engeren Raum mit mehreren Spielern zu gehen. So, dass dann gegebenenfalls vielleicht eine Konterabsicherung ein bisschen schwieriger sein kann, ist vielleicht das Risiko. Aber wenn du eben dann mit drei Mann auf engerem Raum zusammen bist. Und ich fand, die haben dann auch mutig relativ schnelle Pässe gespielt mit relativ hohem Risiko. Also ich das Gefühl habe, dass die ballführenden Fortunen schneller auch eine Anspielstation hatten, die näher dran war. Also es wurde nicht versucht, mit einem Pass viel Raum zu überbrücken, sondern mit mehreren Pässen sich gemeinsam den Ball nach vorne zu tragen und auf die Außen dann. Und das hatte ich in der ersten Halbzeit irgendwie nicht so gesehen.
Ja, da ist ja in allem dem, was du jetzt sagst, steckt ja eigentlich genau alles das drin, was da letztendlich dann auch passiert, als das 1-0 fällt, ne? Dass man irgendwie bei diesem Einwurf halt irgendwie auf engerem Raum halt sofort den Ball wieder zurückspielt. Tanaka nimmt da, Appelkamp nimmt da ja auch wirklich einiges Risiko, wenn er den Ball da wirklich dem Berliner Verteidiger durch die Beine schnicken will, dann ist das wirklich ganz exzellent gemacht.
Das war Absicht. Also ich habe im Fernsehen sah man, dass das, glaube ich, genauso gewollt war.
Schon, ne?
Meines Erachtens, ja. Das war kein irgendwie blöd gelaufen, sondern der wollte ihn zu Zimbo bringen und zwar genauso, wie er es dann gemacht hat.
Ja, und dann, das ist da schon einfach richtig cool gemacht. Ich meine, wenn er letztendlich dann am Berliner hängen bleibt, das kann da halt sehr, sehr gut passieren, dann kann das natürlich schon ganz gut sein, dass du dann letztendlich irgendwie einen Gleichzahlkonter verteidigen musst und das ist, glaube ich, kein Spaß. In dem Augenblick.
Mit den schnellen Leuten, ne?
Richtig.
So, also.
Wobei, glaube ich, immerhin einer der schnellen Leute ist, glaube ich, genau der, der dann dem der Ball durch die Beine gespielt wird mit Rehse. Ich glaube, Dardai auf der anderen Seite war dann zumindest ein bisschen langsamer, als es halt Winkler vorher war. Trotzdem, ich meine, auch ein Niederlechner vorne ist ja, glaube ich, es sind alles irgendwie Leute, du möchtest gegen eine Mannschaft mit dieser individuellen Qualität, möchtest du ja auf gar keinen Fall halt irgendwie in so einen Konter laufen. Aber man nimmt halt eben dieses kalkulierte Risiko und es geht dann halt irgendwie auf, weil Zimmermann halt diese hervorragende Flanke halt reinschlägt und Ginczek den Ball wirklich einfach perfekt trifft, genau in die Ecke, genau das, wofür man ihn eigentlich haben will, dass er halt eben eiskalt die Dinger versenkt, die halt vorne hinkommen, weil den Kopfball da so zu setzen, das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ich glaube, der Ball geht so oder so rein, aber was auf jeden Fall nochmal ordentlich mithilft, ist, dass halt auch Felix Klaus noch zum Ball geht, vorher den halt ganz knapp verpasst und was dann eben dafür sorgt, dass eben der Berliner Torwart Christensen sich auch erst noch damit beschäftigen muss, wie er sich verhält, falls Klaus an den Ball kommt, weswegen er halt dann etwas später mit seiner Fußarbeit, die er halt tun muss, um diesen Ginczek-Kopfball zu verhindern, anfangen kann. Also er kann einfach, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie 2/10 Sekunden sind oder wie lange auch immer, aber er kann einfach etwas später erst sich genau zu Ginczek positionieren, weil er sich vorher eben auch zu Klaus positionieren muss und das sorgt dann dafür, dass er halt komplett chancenlos ist.
So sieht's aus. Und dann steht es 1-0 und dann ist ja die Frage, ist das eben genau dieses Tor, das dieses Spiel verändern wird, weil die Hertha jetzt mehr machen muss, ohne das zu sagen, dass sie vorher gar nichts gemacht hat, aber sie muss zumindest mehr Räume öffnen, Risiko nehmen, um eben den Ausgleich zu erzielen. Und es gibt so eine Phase, wo Hertha sich dann drückt. Ne? Es kommt dann dieser Device-Fehler, der dann halt dazu führt, dass die Hertha relativ hoch an den Ball kommt, weil der Weiß verschätzt sich da ein bisschen zum Abschluss, den Kastenmeier abblockt und dann Zimmermann rettet dann noch im Nachschuss. Und es gibt jetzt einfach insgesamt mehr Raum und Dynamik im Spiel. Also ich würde sagen, das ist immer noch ein Spiel mit unüberschaubarem Niveau, ziemlich körperlich, gibt viele Fouls und der Schiedsrichter pfeift auch kleinlich, aber auch angemessen war meines Erachtens, weil das war auch immer schon auch ein Foul, was da passiert ist. Aber das hohe Niveau des Freitagabendspiels zwischen Schalke und einem Hamburger SV, dies gab es nicht zu sehen, aber es gab zumindest mehr Fußball als vorher.
Ja, vor allem war auch einfach mein Eindruck, dass in diesen 10 Minuten nach dem Treffer, so bis zur 60. Minute, Hertha auch so ganz leicht gewankt hat. Also die haben schon auch ein bisschen gebraucht, um sich dann letztendlich darauf einzustellen, dass sie jetzt diejenigen sind, die agieren müssen. Und in den 10 Minuten hätte man, glaube ich, wenn man es ein bisschen cleverer anstellt, wenn man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Risiko geht, aber das sagt sich natürlich auch immer leicht, hätte man Hertha da vielleicht letztendlich schon ganz rausnehmen können aus dem Spiel. Es gibt ja eben diese fette Chance von Ginczek, die er machen kann, die er machen müsste vielleicht sogar.
Meinst du die, wo er den annimmt und den dann so halb Volley oder Vollspann nimmt?
Ja.
Ja, das ist schon auch gut gemacht. So, ja.
Es war sehr gut gemacht. Ja. Es war auch insgesamt stark, weil Hoffmann den Ball nach vorne treibt in der Situation. Dann halt auf Klaus spielt, der eine schöne Flanke bringt. Und Ginczek macht's gut. Also den nicht zu machen, ist schon okay, weil er überhaupt vorher sehr viel richtig gemacht hat. Und möchte da jetzt auch nicht zu viel Kritik an Daniel Ginczek üben.
Ja, ich glaube, ich kritisiere es, glaube ich, einfach vor allen Dingen deswegen, weil es neben der, glaube ich, der einen Chance, die Rese halt noch hat, die Carsten Meier dann rausfischt, einfach eine von drei wirklichen Torchancen halt in diesem Spiel ist.
Ja, aber genau, also danach, du hast, glaube ich, die Phasen besser auf dem Schirm als ich, weil das stimmt schon, denn nach dieser 60. Minute, jetzt könnte ich meine schlechten Aufzeichnungen doch ein bisschen besser lesen, danach ist es eigentlich die Situation, dass die Hertha mehr Situation hat, also De Weijs muss dann mal retten, stark gegen, ich glaube, gegen Rehse, wenn ich mich richtig erinnere. Die Fortuna hat in dieser Phase ein bisschen viel Raum gelassen und De Weijs wird dann ja auch direkt danach ausgewechselt, angeschlagen und Jamil Siebert kommt zu seinem Saisondebüt nach der Rückkehr auch von Viktoria Köln. Und insgesamt macht die Hertha mehr Druck. Und kommt zu Chancen, bis, würde ich sagen, es zu diesem Wechsel kommt, diesem größeren Wechsel mit Ginczek und Ioa raus und dafür Vermey und Engelhardt rein. Also der Sportclub 2 aus Freiburg wird eingewechselt. Das sorgt wieder für eine gewisse Stabilität. Oder zumindest dafür, dass diese Druckphase der Hertha etwas nachlässt, hatte ich so den Eindruck. Aber vielleicht ist es auch müßig, dieses Spiel in Phasen zu lesen zu wollen, weil dafür gibt es zu wenig her.
Ja, aber du hast komplett recht. Ich glaube, man kann auf jeden Fall zwei Sachen festhalten. Die erste ist, dass du gerade völlig richtigerweise über diesen Wechsel Jamil Siebert für De Weijs ein bisschen drüber gegangen bist, weil man einfach keinerlei Abfall der Innenverteidigerqualität festgestellt hat. Siebert hat das genau wie De Weijs vorher ganz hervorragend gemacht. Unaufgeregt, hervorragende Körperlichkeit mit einer großen Ruhe und auch mit, glaube ich, sehr, sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet. Also man hatte ja, glaube ich, auch zu keiner Weise, als er auf dem Platz stand, das Gefühl so, da muss man jetzt irgendwie erstmal gucken, sondern er war sofort im Spiel und hat sich dann damit Hoffmann auch ganz, ganz, ganz hervorragend ergänzt. Und das andere, ganz genau wie du gesagt hast, es ist mit diesem Wechsel Engelhardt und Vermey, es ist wieder Stabilität reingekommen. Hat ja natürlich auch dann dafür gesorgt, dass man da, glaube ich, nochmal ein bisschen umgestellt hat. Also zumindest in den Positionen auch ein bisschen rotiert hat, weil ich erinnere mich, Moritz, wir standen auf der Tribüne, haben halt diesen Wechsel gesehen und haben gesagt, alles klar, der Wechsel muss jetzt funktionieren, weil die 2, 3, 4 Minuten vorher hatte Hertha wirklich ein drückendes Übergewicht, ohne dass es jetzt die ganze Zeit zu super krassen Chancen gekommen wäre, aber man kam irgendwie immer wieder in den Strafraum, da wurde dann hier mal geblockt, dann wurde da mal geblockt und so weiter, aber Hertha hatte einfach das Heft des Geschehens klar an sich gerissen und danach glaube ich, hat man dann wieder ein bisschen mehr, natürlich in der Tiefe vor dem eigenen Strafraum mehr Zugriff letztendlich bekommen, hat das dann besser wegverteidigen können und hat dann eben auch mit den Bällen in die Spitze irgendwie auch immer ganz gut operieren können, da letztendlich den einen oder anderen Konter zu fahren oder trotzdem eben auch gefährlich zu bleiben, so gefährlich zu bleiben, dass halt eben auch die Hintermannschaft von Hertha größtenteils gebunden war.
Was mir sehr gut gefallen hat, wenn du das sagst, diese Schüsse blocken und so weiter und so fort, vielleicht ist es mir mehr aufgefallen als letzte Saison, ich habe es irgendwie nicht mehr vor Augen, oder vielleicht wurde es auch mehr gezeigt, dass die einzelnen Spieler halt sich gegenseitig so ein bisschen auch abgefeiert haben für solche Szenen. Ja. Also wenn De Weijs da blockt, dann kommt sofort ein anderer und gibt ihm da eine Faust und sagt super oder man klatscht sich ab für genauso auch so defensive Aktionen, auch mit Carsten Meier. Offensiv war das auch der Fall, aber davon gab es weniger zu sehen. Das ist mir schon irgendwie aufgefallen, dass es, glaube ich, so im Team, das kann ja auch irgendwie sein, dass man macht das jetzt, um näher zusammenzurücken, um dem anderen ein gutes Gefühl zu geben, dass es auch vielleicht eine Ansage vom Trainer ist, sich quasi zu pushen und zu feiern für gute, gelungene Defensivaktionen, fand ich eigentlich ganz schön zu sehen.
Voll. Ich habe das auch gesehen und habe dann ein bisschen darüber nachgedacht und hatte das Gefühl, so warum fällt mir das auf? Ich hatte dann, und vielleicht ist es komplett falsch, aber ich habe das Gefühl, so diese Art von sich pushen und feiern für jeden geblockten Schuss und so, kenne ich aus der Tune-Rückrunde, als Tune gerade für Preußer geholt wurde. So, da hatte ich das Gefühl, da wird das alles gefeiert und da wird in dieser Siegesserie war wirklich jeder Ball quasi überlebenswichtig und wurde jeder Ball so gefeiert. Da kann man natürlich jetzt ganz viel reinlesen. Aber vielleicht hat Tune die Mannschaft und man hat generell das Gefühl, wie du gesagt hast, die Mannschaft steht sehr eng zusammen und das sieht irgendwie schon echt nach einer ziemlich geilen Truppe so aus, so was die Stimmung angeht. Aber vielleicht hat ja Tune nochmal das Feuer entfacht, in denen die jetzt schon da sind. Vielleicht ist es auch so ein Auftaktspiel gegen Hertha, wo man natürlich unbedingt nicht verlieren will und so was irgendwie besonders pusht. Aber ich fand auch, das war auffällig viel und auch gut. So.
Vielleicht hatte das auch wirklich einfach damit zu tun, dass man ja wahrscheinlich entschieden hat, ja, dass das ein anderes Spiel werden soll als eben das Spiel am vorherigen Tag Hamburg gegen Schalke, sondern dass ja wahrscheinlich auch vor dem Spiel mehr oder weniger klar gesagt worden ist: Wir gehen hier mit einem eiskalten, pragmatischen Ansatz rein. Hertha wird wahrscheinlich auch so reingehen, aber wir setzen halt drauf, dass wir eingespielter sind und da werden die Details den Ausschlag geben. Da werden nicht, weiß ich nicht, die ganz großen Phasen in einem Spiel irgendwie den Ausschlag geben, sondern die Details so. Und es war sehr, sehr schnell klar in diesem Spiel, ja, dass halt wahrscheinlich nicht viele Tore fallen werden, dass halt damit einfach jede Aktion einfach so eine unglaubliche Wichtigkeit halt irgendwie mit sich trägt. Und was vielleicht eben auch dazu kommt, ist, dadurch, dass es eben so ein kleiner Kader ist, hat ja vielleicht irgendwie doch nochmal, also kann natürlich irgendwie auch viel, viel leichter nochmal irgendwie eine gute Atmosphäre entstehen, weil einfach jeder genau weiß, wie wichtig er ist, dass er unbedingt gebraucht wird. Und das kann natürlich irgendwie auch in so eine negative Richtung kippen, wenn man halt weiß, dass man im Grunde genommen gar nicht so große Konkurrenten hat, die einem vielleicht auf der seine Position streitig machen. Aber ich glaube, gerade wenn man irgendwie auch einen Trainer wie Daniel Tune hat, der, glaube ich, ein Trainer ist, der eine große Halbwertszeit hat, der sich erstmal nicht so leicht abnutzt, der eine Mannschaft irgendwie immer unter Feuer bekommt, kann das eben auch genau das Gegenteil bewirken, nämlich dass da halt in einem kleinen, engen Kader alle halt eben komplett für sich einstehen. Man hat da eine gute Truppe zusammen und wenn man die dann irgendwie noch mit zwei, drei guten Jungs irgendwie ergänzt, dann funktioniert das einfach ziemlich gut.
Ja, es funktioniert ziemlich gut. Ich würde auch sagen, dass es wurde ein bisschen wilder, dieses Spiel. Wenn du sagst, der kleine Kader, es gibt dann in der Anfang der 80. Minute ist ja diese Verletzung von Zimmermann, wo man sich dachte, ach du Scheiße, dem darf gar nichts passieren. Der wird dann ja auch rausgenommen und Takashi Yoshino kommt rein für ihn. Und es gab in dieser Situation, wo er so verletzt war, gab es wie so einen schönen Schnitt des Regisseurs, den ich mal auch loben möchte. Ich bin ja immer sehr kritisch mit den DFL-Regisseuren, aber in diesem Moment sah man eben wie Daniel Tune mit Manfred Steffes und Jan Höppner zusammenstand und Tune einfach mit dem Kopf schüttelte. Ob es jetzt um Zimmermann ging oder nicht, weiß man nicht, aber man konnte so schön quasi so Sprechblasen drüber malen, so, boah, das wäre jetzt wirklich scheiße, so, wenn wir haben einfach keinen mehr, oder? Haben wir noch einen Manfred? Nee, wir haben keinen mehr, wir haben, glaube ich, niemanden mehr auf der Bank. Haben wir noch einen auf der Bank? Ja, nee, ich wüsste jetzt nicht, dass wir noch einen auf der Bank haben. So, so schöne Szene, ja, in die ich viel hineininterpretiert habe gerade, aber es spricht eben auch dafür, da darf nicht viel passieren, ja, in diesem Kader und Ushido hat ja seine Sache gut gemacht, als er nachdem er eingewechselt worden ist. Und es war ja auch die Sorge, dass der sehr aktive Fabian Rehse vielleicht noch ein bisschen mehr Luft bekommt, wenn Zimmermann nicht mehr da ist, aber dem war ja dann nicht so.
Ja, war, glaube ich, auch unglaublich dankbar, die Debüt für Uchido, der dann in den, weiß ich nicht, wahrscheinlich knapp 10 Minuten, die er auf dem Feld stand, irgendwie reinkommt und erstmal irgendwie eine relativ saftige Grätsche halt irgendwie fährt,
damit Schönes
er halt
direkt Ding,
auf Strom. Und ich glaube, also wenn man sich ja, also man weiß ja bei Uchido, er ist halt relativ schnell, aber hat vielleicht irgendwie bisher vielleicht noch nicht ganz die Physis irgendwie für die zweite Liga gehabt, also schon in den vergangenen 2 Jahren ja auch immer wieder verletzt gewesen. Und mit dieser Aktion halt irgendwie reinzukommen und sich dann halt kurz danach irgendwie auch nochmal gelb abzuholen, das das hat, glaube ich, irgendwie für ihn, aber irgendwie auch für die ganzen Zuschauer irgendwie bedeutet, dass man gedacht, also dass man sich, glaube ich, also ich kann mir jetzt viel, viel besser vorstellen, dass Uccino eine echte Position ist, einfach nur, weil ich diese beiden Szenen absolut überinterpretiere. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ging allen im Stadion ein bisschen so. Und das ist, glaube ich, absolut genau das, was dieser Junge jetzt gebraucht hat. Weil, ja, dass es ganz gut ist, dass ein Zimmermann mal ersetzt werden kann, das wissen wir ja nicht erst seit gestern.
Das stimmt. Wo wir also gerade bei Games.
Ja. Nee, Moritz? Ich wollte nur sagen, nach dem, was ich heute gelesen habe, sind anscheinend sowohl Zimbo als auch De Weijs, der ja auch mit Verletzungen ausgewechselt wurde, beziehungsweise angeschlagen, wohl fit. Aber noch nichts Offizielles dazu gelesen. Das nur am Ende.
Also wo wir gerade über gelbe Karten sprechen und Uccino erwähnten, ich möchte, wir sind jetzt am Ende, es passiert nicht mehr allzu viel, könnte man sagen, vielleicht noch ein, zwei Spieler hervorheben oder eben besonders besprechen. Marcel Sobotka, der sich da auch so eine gelbe Karte abholte, die einfach so sein musste in der Situation, hatte man das Gefühl, dass deswegen unterbindet da jegliche Ambition der Hertha, durch die Mitte irgendwas reißen zu wollen, hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Daran musste ich eben auch denken, als er seine gelbe Karte da auch abholt. So, ja, herausragend, gut, dass du da bist, genau wo du da sein sollst, auf dem Platz im Fortuna-Trikot und reißt eben deine gute Leistung ab.
Ja, und ich glaube, wenn man irgendwie nochmal zu zwei, drei Spielern ein Wort verlieren will, Sobotka wärst du absolut richtig, vielleicht auch noch von den Eingewechselten. Yannick Engelhardt, der reingekommen ist, hat man, glaube ich, ganz gut gesehen, warum es jetzt wahrscheinlich erstmal noch gut ist, wenn man Ao Tanaka bringt, auch wenn wir uns von Engelhardt viel versprechen für diese Saison, aber dass es da halt nicht so sein wird, dass er halt vom ersten Spieltag irgendwie an das Fortuna-Mittelfeld komplett an sich reißen wird, sondern dass man ihn da halt vielleicht auch ein bisschen behutsamer aufbauen muss, hat ehrlich gesagt auf mich fast ein bisschen nervös, irgendwie zu nervös gewirkt. Hatte schon so drei, vier Unsauberheiten im Abspiel drin. Also gerade eine, aber ich glaube auch noch eine zweite hätte richtig gefährlich werden können. Da hat man echt Glück gehabt, dass da Hertha dann auch den Konter unsauber ausspielt. Aber ich glaube, ja, das wird sich auch mit der Zeit geben. Und kann man ihm, glaube ich, auch nachsehen, da jetzt sein Debüt auf dem Niveau war. Und wer, glaube ich, auch irgendwie ganz kurz davor war, irgendwie noch oder zumindest eine wichtigere Rolle in diesem Spiel zu spielen, war Jonas Niemetz, der auch für die letzten Minuten noch gekommen ist. Der hat zwei, drei Mal irgendwie auch so einen schönen weiten Ball in den Lauf bekommen. Also eigentlich genau das, was du haben willst, wenn du Jonas Niemetz einwechselst. Und der hat dann einmal auch, ich glaube, es ist dann auch genau den Hertha-Rechtsverteidiger Devasio Sefauk ganz knapp vor einer roten Karte vor einem Platz verweist. Das ist ein hervorragendes Laufduell der beiden, die da wirklich mit einem Affenspeed um jeden Zentimeter kämpfen und letztendlich kriegt es halt Sefauk irgendwie so verteidigt, aber ich glaube, wenn er da wirklich wenn er das Laufduell 10 Zentimeter weiter hinten startet, dann ist es safe eine rote Karte. Und der verletzt sich dann, also der muss wirklich alles rausholen, verletzt sich dann auch in diesem Duell, muss dann halt hinterher quasi mit einem Hinkefuß halt irgendwie dieses Spiel noch zu Ende spielen, das hat Fortuna dann auch nicht mehr ausnutzen können. Genauso wenig, wie man dann, glaube ich, auch noch ausnutzen kann, dass man, glaube ich, nach einer Standardsituation auch in der 88. nochmal diese Kopfballchance von Hoffmann hat, wo man eigentlich auch das Spiel nochmal zumachen kann, auch eine von den wenigen Chancen. Aber letztendlich schafft man es dann halt, das durchzuverteidigen, auch weil man die Standards eben sehr, sehr gut verteidigt und kriegt es dann halt irgendwie über die Zeit gebracht. Ein Spieler muss ich trotzdem irgendwie nochmal hervorheben und das ist Ao Tanaka. Ich glaube, ich habe mich jetzt irgendwie über den Sommer, glaube ich, schon so versucht, irgendwie emotional von ihm abzukoppeln und bin auch in dieses Spiel reingegangen und habe gedacht, ja, er ist wahrscheinlich einfach bald nicht mehr da und man hat ja dann Engelhardt und wird hoffentlich irgendwie noch Ersatz verpflichten, aber ich finde, in dem Spiel hat man gesehen, dass Tanaka einfach im Augenblick für Fortuna noch nicht zu ersetzen ist, weil er einfach immer da ist, immer anspielbereit ist, immer Sicherheit ausstrahlt und der auch einfach in dem Spiel wieder unfassbar viele Meter gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch wieder der Fortuna, der am meisten gelaufen ist. Ist natürlich immer leicht, da am Ende als Feldspieler zu enden, wenn man im Zentrum spielt und zu den Spielern gehört, die halt nicht ausgewechselt werden, ist mir schon klar. Aber trotzdem ist er auch wirklich derjenige, der wirklich bis zum Ende ins Pressing gegangen ist. Selbst in der Nachspielzeit war Tanaka derjenige, der am höchsten gepresst hat, also noch vor Vermey, ist da wirklich brutal bis in die gegnerische Hälfte jeden Meter gegangen und hat sich da unfassbar reingeschmissen. Und ich fand es jetzt nach diesem Spiel, finde ich schwerer, mir vorzustellen, wie Fortuna aussehen soll, als ich das vor dem Spiel fand, ehrlich gesagt.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Also ich muss, Tanaka hat auch unheimlich viele Zweikämpfe geführt und war immer präsent. Und man sah an Tanaka eben auch, was in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat, ne? Ihn auch in Stärke weiter nach vorne in Akzente zu bringen und so weiter und so fort. Auch Shinta Appelkamp war das so. Der hat eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, wenn das Spiel halt so lief, dass er überhaupt daran teilnehmen konnte. Ja? Also ich will das gar nicht gegen ihn verwenden in dieser ersten Halbzeit, weil das lief einfach komplett. Da konnte er, glaube ich, nicht viel machen. Das lässt, glaube ich, insgesamt eigentlich sehr viel Positives hoffen. Das Problem ist halt, dass Ao Tanaka nach wie vor wahrscheinlich ab 1., 2. September nicht mehr Teil der Fortuna sein wird, spätestens. Also davon muss man ja eher ausgehen, wenn man so liest, was so passiert, und diese Gerüchte hören ja nicht auf, und diese guten Leistungen von ihm werden ja nun auch nicht dazu beitragen, dass er noch länger bei der Fortuna ist. Aber insgesamt muss ich sagen, wenn man jetzt nochmal so ein Fazit dieser ersten Spiels ziehen möchte und dieser Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft, dann war es ein maximal undankbar und schwer zu bespielender Gegner, wo man aber Glück hat, dass man ihn so früh in der Saison getroffen hat, dass man so früh in der Saison auf ihn getroffen ist. Ich glaube, das ist etwas, was man vorher schon sagen konnte, was sich bewahrheitet hat. Aber die Spieler, die gesund sind und die da gespielt haben, sind leistungsfähig und können oben mitspielen. Ja, auch Leute, wo halt Fragezeichen hinter waren, wie Jordan Device, der vielleicht noch nicht komplett gefordert worden ist in diesem Spiel, aber auch nicht unterfordert war defensiv, und deswegen kann man da viel Positives rausziehen aus dem Spiel, ohne irgendwas überbewerten zu wollen, aber man hat es gewonnen, man hat es dann über die Zeit bekommen, und man muss das Spiel nicht gewinnen, aber man kann es gewinnen, und die Fortuna hat es gewonnen.
Einen letzten Punkt möchte ich noch anbringen, weil ihr es angesprochen habt mit Jonas Niemietz, der dann auch Laufduelle gewonnen hat. Es spricht ja trotzdem Bände, dass er so spät erst eingewechselt wird, wobei er der Fortuna ja immer, wenn er dann spät eingewechselt wird, auch was bringt, weil es einfach ein Spieler ist, der unheimlich Tempo aufnehmen kann und körperlich robust ist. Deswegen nochmal hier meinen Wunsch hinterlegt, bitte noch einen weiteren Spieler, der Tempo aufnehmen kann, in den Kader holen. Weil diese Option gab es vorher gar nicht. Also auch Emma, den ich ja super finde und so, aber der ist halt nicht jemand, der ins Laufduell mit Seefuik geht, weil er da unterliegt, weil er da jedes Mal wieder unterlegen war. Und da fehlt einfach so eine Option. Ja, auch gerne zwei, aber das fand ich irgendwie ziemlich beeindruckend. Da gab es ja sogar noch einen Disput zwischen uns, Lou, dass der eigentlich eingewechselt hätte werden müssen in die Druckphase der Hertha, die dann schon wieder seit 10 Minuten vorbei war, um da die Konter einen nach dem anderen zu fahren, aber gut.
Ja, glaube ich, genau wie so vieles, was man in dem Spiel gesehen hat, auf jeden Fall spannend zu sehen, wo da die Entwicklung hingeht. Also ich glaube, gerade bei Niemetz, das ist ja auf jeden Fall jemand, der gerade in diesen Bereichen, wo es eben nicht um die Schnelligkeit geht, noch viel Luft nach oben hat. Aber eben da ja, wenn man sich vorstellt, dass er ja noch vor kurzem in der Regionalliga gespielt hat, da ja einfach auch schon große Schritte gemacht hat und da mit Sicherheit auch noch große Schritte gehen wird. Die Frage ist halt, wo dann halt irgendwann eventuell Schluss ist. Und das ist auf jeden Fall eine super spannende Frage. Jan, du warst ja gerade schon so ein bisschen bei dem Fazit, würde ich dir, glaube ich, auch zustimmen. Aber natürlich ist ja auch immer meine Aufgabe, das alles so ein bisschen ketzerischer zu betrachten. Von daher vielleicht irgendwie an der Stelle nochmal die Frage, wenn man in so ein Spiel geht, sondern gegen eine Mannschaft wie Hertha, die wirklich extrem auseinandergerupft ist, wo irgendwie die besten Spieler gar nicht mit nach Düsseldorf gefahren sind, weil die auf einen Transfer warten und so weiter. Muss man da nicht eigentlich mit einer Mannschaft, wo man ja, wo halt alle 11 Spieler letztes Jahr im Kader waren, wo man extra vorher auch schon sagt, dass man eben auf diese Eingespieltheit unter Tune bauen will, dass das irgendwie der Ansatz ist, mit dem man in die Saison geht, muss man da eigentlich nicht mehr Eingespieltheit sehen? Oder anders formuliert, ist nicht die Fortuna dieser Saison unter Berücksichtigung dessen, dass man halt viele gute Einzelspieler wie Kuwniatski, wie Khabovnik und so weiter entfernt hat, genau die gleiche Fortuna wie letztes Jahr, die keinen Schritt nach vorne gemacht hat? Und wissen wir nicht eigentlich jetzt schon genau, wo quasi die gläserne Decke in dieser Saison ist, auch wenn man die Mannschaft halt noch von mir aus mit einem weiteren Neuner und noch im besten Fall vielleicht ja sogar auch noch mit zwei schnellen Flügelspielern ergänzt, wissen wir nicht trotzdem schon noch, wo eben die gläserne Decke ist? Und ist nicht genau diese Fortuna wieder die Fortuna der letzten Tune-Jahre auch, wo ja, man sich halt immer fragt, was ist genau die eine Spielweise, die Fortuna halt an den Tag legen will, außer eben die des Pragmatismus?
Also ich weigere mich fast, diese Frage nach dem ersten Spieltag zu beantworten und möchte das umgehen, indem ich sage, dass ich glaube, dass Pal Dardai für diese Liga geboren und aufgewachsen ist und als Trainer aufgewachsen ist. Ich glaube, klar kann man sagen, da fehlten viele Spieler der Hertha, aber Dardai hat, glaube ich, genau das, er hat verstanden, wie diese Liga funktioniert und er hat seine Mannschaft da gut eingestellt. Und es war wirklich schwierig, gegen diese Hertha-Mannschaft zu bestehen. Das wäre egal, welcher Mannschaft, glaube ich, schwer gefallen, gegen diese Mannschaft Hertha. Also ich glaube, der HSV hätte vielleicht in der ersten Halbzeit ein Tor geschossen, hätte aber auch gleichzeitig zwei bekommen. Und das ist etwas, was man nicht unberücksichtigt lassen soll und quasi den Stab zu brechen, und das möchte ich einfach noch nicht. Ja, da mag es Gründe geben, die du da anführen kannst und warum du diese Frage mag auch so eine Berechtigung haben, aber es ist mir einfach zu früh nach dem ersten Spieltag, nach einem schwierigen Spiel gegen Hertha BSC, so ein großes Thema irgendwie aufzumachen und da irgendwie mich zu positionieren. Siehst du das anders, Moritz?
Ich bin da eher bei dir, Jan. Also man wird irgendwie noch sehen, im Endeffekt, wie viel quasi ein Sieg gegen die Hertha in dieser Saison wert gewesen sein wird. Also wenn Hertha jetzt absteigt, dann kannst du dir denken, na gut, hast du nicht gegen die großen Konkurrenten gewonnen. Aber ich meine, man ist mit einem Heimsieg gestartet gegen einen der großen, klar war es zu Hause und nicht wie letzte Saison, dass die ganzen Aufstiegskandidaten alle erstmal auswärts bespielt werden mussten. Aber schon allein einfach so diese Fakten können ja erstmal für sich sprechen, dass man jetzt gegen einen der vermeintlichen Top 3 bis 5 gewonnen hat, kein Tor kassiert hat. Super Leistung auch von Kastenmeier, fand ich. So,
Absolut.
das würde ich erstmal so mitnehmen. Und ja, dann warten wir mal ein bisschen ab. So.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich wollte die Sichtweise nur noch mal reinbringen, aber dass es natürlich einfach einen Riesenwert hat, mit so einem Sieg gegen eine Mannschaft, die ja auf jeden Fall schon ihre Qualitäten hat, irgendwie jetzt reinzustarten. Ja, das ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Von daher kann man, glaube ich, mit ja, na, durchaus mit ja, mit einem wirklich guten Gefühl und einer gewissen Ruhe erstmal nach Hamburg fahren. Jetzt am Wochenende, da geht es gegen St. Pauli. Das ist ja ein Spiel, auf das man sich ja auch generell immer ganz gut freuen kann, vielleicht auch als Fan, und ja, trifft da auf eine Mannschaft aus St. Pauli, die schon ja, vielleicht auch die ein oder andere Parallele zur Fortuna hat. Auch da ja, setzt man schon eher auf Kontinuität, wenn man auf den Kader guckt. Da wurde jetzt nicht alles irgendwie wild mal ausgetauscht, sondern eigentlich die meisten Spieler, die jetzt am Wochenende auf dem Platz standen, standen auch schon letzte Saison im Kader. Ich glaube, 10 waren das bei St. Pauli. Man hat es geschafft, gegen Kaiserslautern 2-1 auswärts zu gewinnen. Also auch da gegen eine eingespielte Truppe. Ein Sieg, der vielleicht dann doch nochmal ein bisschen höher zu bewerten ist als den die Fortuna geholt hat. Aber das muss natürlich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nichts heißen. Aber heißt halt eben auch, dass St. Pauli auch mit ordentlich Selbstvertrauen kommt. Die paar Wechsel, die es gegeben hat in der Sommerpause, sind dann aber schon auch zu beachten. Man hat nämlich zwei der stärksten Spieler verloren. Einmal mit Lukas Daschner, einen variablen Spieler für die verschiedenen Offensivpositionen, der in die Bundesliga zum VfL Bochum gewechselt ist, genauso wie mit Lea Paccarada, der zu Köln geht. Ja, den vielleicht besten Linksverteidiger der letzten 3, 4 Jahre in der zweiten Liga, also vor allen Dingen in der Konstanz, und auch ein Linksverteidiger, der eine besonders der interessante Art und Weise hat zu spielen. Er ist nämlich nicht dieser Linksverteidiger, der jetzt zwingend nur die Linie rauf und runter marschiert, sondern jemand, der immer wieder so ein bisschen ins Zentrum hineinrückt, teilweise dann auch Sechser- oder Achterpositionen übernehmen kann. Vielleicht ein bisschen vergleichbar, und da macht dieser Transfer noch umso mehr Sinn mit Jonas Hector, der das ja auch, glaube ich, beim ersten FC Köln immer gemacht hat. Von daher hat, glaube ich, Köln da einen ziemlich guten Ersatz gefunden, muss man leider sagen. Was aber ganz gut ist, aus Fortuna-Sicht, ist, dass, glaube ich, St. Pauli auch schon noch immer noch ein bisschen damit kämpft, diesen zentralen, wichtigen Spieler halt zu ersetzen auf der Linksverteidigerposition, weil man einfach sagen kann, in den letzten Jahren ist Paccarada einfach, ja, quasi so eine Art Spielmacher oder zumindest zweiter Spielmacher im Gewand eines Linksverteidigers im Gewand eines Linksverteidigers gewesen, und den kann man eben nicht mal einfach ersetzen. Man hat es jetzt am Wochenende mit Lars Ritzka probiert. Das ist, glaube ich, ein ordentlicher Zweitliga-Verteidiger, aber jemand, der, glaube ich, mehr das Augenmerk auf Stabilität und Defensive legt. Man hat den irgendwann ausgewechselt und hat den nominellen Rechtsverteidiger Backup Philipp Treu, den man von Freiburg geholt hat, für die Position gebracht. Das ist dann mehr derjenige, der halt die ganze Zeit rauf und runter marschiert. Aber man hat deutlich sehen können, dass das noch so ein bisschen gekränkelt hat. Und wo es bei St. Pauli halt eben auch gekränkelt hat, ist die Position des Mittelstürmers. Da ist man mit dem einzigen Neuzugang in die Partie gegangen. Das ist Andreas Albers. Den hat man von Regensburg geholt. Und das ist halt ein Spieler, der schon bei Regensburg die letzten Jahre, ja, einfach ganz klare Qualitäten hat, und aber eben auch Sachen, die er halt nicht so gut macht. Und das ist genau das, was man, glaube ich, jetzt auch von ihm bekommen hat und auch bekommen wird. Das ist ein hervorragender Wandspieler, groß, ganz hervorragende Athletik, also guter Körper, ähnlich wie Daniel Ginczek vielleicht. Und eben ein sehr, sehr guter erster Verteidiger, quasi im Anlaufen, im Bearbeiten der Aufbausituation und so weiter. Aber es ist eben nicht dieser geborene Scorer, den du vielleicht sogar ein bisschen ins Spiel einbinden kannst. Das ist ja ganz klar nicht, und das hat man auch gesehen. Deswegen, ja, Pauli immer wieder Probleme auch gehabt hat, letztendlich aus einem Ballbesitz ins letzte Drittel zu kommen. Was man halt deswegen ja immer mal wieder versucht, ist, dass man aus der Dreierkette den mit den dass man halt Erik Smith aus der Dreierkette nach vorne ins Mittelfeld schiebt, und dann Marcel Hartl oder Jackson Irvine, die beiden Sechser beziehungsweise Achter, die sich halt noch nach vorne in die Offensive fallen lassen, also quasi auf so eine Zehner hängende spitze Position. Gerade Hartl macht das immer sehr gut. Der hat auch gegen Lautern sehr, sehr gut ausgesehen, hat die letzten 15 Minuten als falsche Neun gespielt, teilweise sogar als Wandspieler, obwohl er da eigentlich gar nicht den Körper für hat auch sehr gut funktioniert. Also da muss man immer ziemlich vorsichtig sein, dass man gerade auch so diese Positionsverschiebung, also nicht wirklich Positionswechsel, sondern halt diese Positionsverschiebung, dass man die gut aufnimmt, dass man die gut verteidigt bekommt. Und ja, worauf man wirklich dann auch noch Acht geben muss, ist in diesem 3-4-2-1-System quasi die linke hängende Spitze. Das ist Elias Hart. Wirklich eine ganz hervorragende Geschichte. Den hat St. Pauli im Winter aus der vierten Liga geholt von Eintracht Norderstedt. Ist ehemaliger Futsalspieler. Und den hat man dann den hat man nach der Winterpause so langsam versucht einzubauen. Erst ganz behutsam, aber in den letzten Spielen hat er dann, glaube ich, sehr, sehr gut ausgesehen. Hat, glaube ich, auch gegen Fortuna dann von Beginn an gespielt, am Ende der letzten Saison bei diesem 0:0, falls man sich dann noch erinnert. Und das ist wirklich unglaublich, was der gerade für einen Weg nimmt. könnte, wenn der fit bleibt, wenn der halt diesen Wechsel auf das Niveau übersteht, wirklich der Unterschiedsspieler überhaupt für St. Pauli werden, vielleicht sogar in der Liga. Ich finde, es macht unfassbar Spaß, dem zuzuschauen, obwohl der wirklich erst acht Zweitligaspiele gemacht hat. Aber das ist wirklich ganz hervorragend, weil man ja einfach sehen kann, dass der oft durch diese ja, Vorbildung im Futsal quasi ganz andere Sachen technisch drauf hat, glaube ich, immer wieder ja, seine Gegenspieler einfach überraschen kann mit dem, was er tut und da einfach nicht nach Schema F vorgeht. Aber das macht einfach eine unglaubliche Freude, den Spielen zu sehen. Und da wird sehr viel Arbeit auf die rechte Seite der Fortuna. Also ich sage jetzt mal so dieses Dreieck, Klaus, Zimmermann, Sobotka, Hoffmann. Das ist kein wirkliches Dreieck, vielleicht eher ein Viereck, aber auf die wird da sehr, sehr viel Arbeit zukommen, das vernünftig zu verteidigen, weil er halt wirklich auch alles machen kann. Ins Zentrum durchbrechen, auf der Seite zum Flügel durchgehen und halt eben immer wieder ein oder zwei Spieler austribbeln und so weiter. Also da muss man höllisch aufpassen. Dazu hat man ja auch noch mit Afolayan einen unglaublich starken Flügelspieler im Winter verpflichtet, der halt einfach super gefährliche Mischung aus Wucht, aus Schnelligkeit und aus Technik hat. Also man muss, glaube ich, gerade vor dieser offensiven Qualität von St. Pauli muss man sich wirklich in Acht nehmen und kann heilfroh sein, dass St. Pauli den einen Neuner, der vorne alles wegknipst, genau wie die Fortuna, einfach noch nicht verpflichtet hat und da eben auch noch im Markt unterwegs ist. Wie sind denn so eure Gedanken? Meint ihr, Fortuna hat da eine Chance? Fortuna sollte da auf Sieg spielen? Meint ihr, man sollte eigentlich mit genau dem gleichen Ansatz wie jetzt gegen Hertha reingehen, dass man einfach sagt, come on, es ist auf jeden Fall der Pragmatismus. Mit dem Pragmatismus ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir erstmal hier unentschieden spielen, relativ hoch und damit können wir zufrieden sein?
Also ich glaube, das Spannende dieses Saisonanfangs ist ja, dass man auf sehr unterschiedliche Gegner trifft. Also so wie Hertha gespielt hat, das war ja nicht überraschend, wenn man Paul Dardai kennt. Aber anscheinend ist ja, und das hat ja die letzte Rückrunde schon gezeigt, der Ansatz von St. Pauli keiner, der unbedingt von der Defensive ausdenkt, sondern das Offensive und das Toreschießen präferiert. Auch wenn sie jetzt vielleicht noch Probleme im Spielaufbau haben durch die von dir beschriebenen Spielabgänge. Aber das ist ja total interessant, dass die Fortuna jetzt oder dass das Trainerteam und die Mannschaft vor sehr unterschiedliche Aufgaben gestellt sind. Und da können wir vielleicht eben nach diesem Spiel auch mehr darüber sagen, was heißt Pragmatismus und wie leistungsfähig ist die Mannschaft in allen Mannschaftsteilen und Zusammenspiel. Weil natürlich, wenn man gegen so viel Wuchtoffensive verteidigen muss, dann hilft eine Eingespieltheit selbstverständlich hintenrum. Und ob das alles so eingespielt, weiß ich nämlich auch nicht, weil Gavory hat wenig gespielt letzte Saison, De Weijer hat wenig gespielt, das ist jetzt auch nochmal so am Rande erwähnt. Aber also natürlich soll man immer auf Sieg spielen, aber es ist, glaube ich, ein Vorteil, dass man auswärts spielt, wo man erstmal schauen kann oder weniger Druck hat, selber zu agieren und einen Gegner hat, der sicher vielleicht mehr machen möchte, weil sie den Ansatz pflegen und weil sie zu Hause spielen und daraus eben ist, sich Sachen zu entwickeln mit Tanaka, der die Vertikalität sucht, der schnell umschaltet, der das Spiel nicht verzögert, sondern eben den Ball nach vorne treibt. Mit einem Appelkamp, den ich gut fand, gegen Hertha BSC, wo man es sehen kann, wie er vielleicht noch mehr Akzente setzen kann mit mehr Raum. Und mit einem Daniel Ginczek, von dem man nicht genau weiß, was er eigentlich zu leisten in der Lage ist, weil das Spiel gegen Hertha so ein bisschen an ihm vorbeilief und die Hertha-Innenverteidiger alles weggemacht haben, was nicht mehr drauf der Bäume war. Das sind so meine ersten Gedanken zu der Aufgabe kommenden Samstag in Hamburg.
Moritz, würdest du personell irgendwas ändern bei der Fortuna?
Nein, würde ich nicht. Also in der Startelf würde ich so aufstellen. Würdet ihr personell was ändern? Ich finde, der Jan hat das sehr schön zusammengefasst, was man da
Es
zu
tut mir
erwarten
leid.
hat.
Ja, keine, ich glaube,
Ist gut.
so wie wir Tune
Ja.
einschätzen, macht er doch keine großen Veränderungen. Er hat auch nicht
Nee.
so viel, kann er ja auch gar nicht, weil so viele Leute gibt es gar nicht. Was soll er denn ändern?
Also wer ist denn da? Vermey, der hat ja schon gesagt, Ginczek und Vermey waren quasi gleich auf und so. Und wenn er sich von dem ein bisschen mehr Wendigkeit erhofft. Aber naja.
Also ich glaube, wir müssen ja heute auch ein bisschen pünktlicher Schluss machen. Deswegen bleibt vielleicht die Fortuna-Seite etwas anders belichtet, aber wie gut der Kader bringt das her, gibt das her, was er wiedergibt, nicht so viel. Und also in der Tiefe. Und die erste Mannschaft hat sich auch verdient, vielleicht die Gelegenheit, auch gegen St. Pauli, gegen einen komplett anderen Gegner zu zeigen, ja, was sie können. Ja. Warum denn nicht? Ne? Also es sind so irgendwie, was will man anders machen? Aber ob dann halt die Einstellung, wie die Mannschaft auf den Platz geht und wie der Trainer, was für einen Spielplan er den 11 gleichen Personen da mitgibt, das kann natürlich was anderes sein. Und ich glaube, während dieses Spiel gegen Hertha sehr harte Kost war und vielleicht auch erwartbar harte Kost, ist das gegen St. Pauli noch viel offener und könnte auch qualitativ und unterhaltsamer werden. Hochwertig, qualitativ hochwertiger und unterhaltsamer werden als das, was wir am Samstagabend in Düsseldorf gesehen haben. Also man kann sich darauf freuen, würde ich sagen.
Alles klar. Das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Es ist sehr angenehm, dass man ja entspannt in dieses Spiel reingehen kann, weil man eben die 3 Punkte vom Hertha-Spiel schon im Sack hat. Und dann gucken wir mal, was gegen St. Pauli rauskommt. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche drüber sprechen.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann.
Tschüss.